bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von bei Anruf Wettbewerb. Hier meldet sich Ruprecht Porzun, Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und ich habe bereits auf der Wählscheibe die Nummern eingegeben und bin gespannt, wer in der Leitung ist. Ist es vielleicht Justus Haukapp? Justus, bist du's?
Ja, ich bin's, lieber Ruprecht. Schön, dass du mal wieder anrufst und in der Leitung bist.
Sehr gerne. Justus Haukapp ist der Direktor des DICE, des Düsseldorf Institute for Competition Economics, wie die Hörerinnen und Hörer natürlich wissen. Und wir sind jetzt, ja, Justus, kurz vor der Sommerpause und es gibt so viel zu besprechen, dass wir entschieden haben, wir kicken raus, was gerade uns aufs Mikro fällt sozusagen, weil wir natürlich alle versuchen, vor der Sommerpause nochmal ihre Schreibtische zu leeren, alle Gerichte, alle Behörden und so weiter und auch der Deutsche Bundestag.
Ja, also es ist wirklich Wahnsinn, was da jetzt noch in den letzten zwei Wochen los war im Bereich Kartellrecht, Wettbewerbsökonomie und du und ich stecken auch noch in den letzten Vorlesungszügen. Das ist ja auch bei mir immer so, bei dir vermutlich auch, dass die Motivation am Ende des Semesters immer besonders hoch ist. Yes. Und man eigentlich traurig ist, dass es jetzt endlich vorbei ist und man dann eben doch in Urlaub fahren muss. Aber gut, so ist es eben. Da hat uns dann ein bisschen Ablenkung verschafft, dass kartellrechtlich wirklich aus allen Rohren gefeuert wurde, sozusagen. Also die 11. GWB-Novelle ist durch,
ja,
muss man sagen. Das ist vielleicht das, was viele ohnehin auf dem Radar haben. Selbst die, die jetzt nicht die kartellrechtlichen Feinschmecker und Feinschmeckerinnen sind, sondern das eher oberflächlich betrachten. Also wir haben jetzt das vielfach angekündigte Kartellrecht mit Zähnen und Klauen, richtig?
Genau, das wir ja vorher offenbar nicht hatten. Also alle, die vorher mal vom Kartellrecht gebissen wurden, haben wahrscheinlich eine, Phantomschmerz oder sowas gehabt. Aber jetzt soll es so richtig scharf werden. Ich glaube, das, was scharf gestellt sein wird, ist vor allem die Vorteilsabschöpfung. Also darüber, worüber wir eigentlich am wenigsten diskutiert haben oder zumindest weniger diskutiert haben als über das neue Tool der Sektoruntersuchung Plus mit Entflechtung und so weiter, da glaube ich, dass wir da echt super wenig Fälle sehen werden. Die Hürden sind jetzt auch so hoch und der Rechtsweg wird so lange dauern. Aber diese Vorteilsabschöpfung, Paragraph 34 neu, das könnte schon was sein.
Ja, das sehe ich auch so wie du. Ich bin nicht ganz so glücklich über diese Regel unbedingt, muss ich sagen, weil ich denke, da wird relativ viel zusammengemengt und diese 1%, ob das wirklich viel bringt für den Wettbewerb nachher auf den Märkten. Da bin ich mir weniger sicher, muss ich sagen. Aber gut, das haben wir jetzt, das wird tatsächlich mehr Wirkung entfalten in dem Sinne, dass da was passiert. Ob das jetzt unbedingt den Wettbewerb stärkt, aber ich bin nicht wirklich sicher, muss ich zugeben.
Naja, das ist ja vielleicht auch eher ein rechtsstaatliches Gebot, so würden wir das zumindest als Juristinnen und Juristen, glaube ich, sehen, im Sinne von, es kann nicht sein, dass derjenige, der mit einer Rechtsverletzung Gewinne erzielt hat, dass der die behält. Ja, also das ist sozusagen, ob das dann für den Wettbewerb Auswirkungen hat oder nicht, ist eine andere Frage, aber sozusagen als Gebot, wie es im Bundestag von Frau Detzer auch nochmal gesagt wurde, der Handtaschenräuber muss die Handtasche eben zurückgeben. Ja, das ist sozusagen die Idee dahinter und hat vielleicht eher was mit Gerechtigkeit als mit Wettbewerb zu tun.
Wahrscheinlich hat das was damit zu tun, was wir haben das ja schon besprochen teilweise. Es werden eben relativ viele Dinge zusammengeklumpt, sag ich mal. Dann gibt es Leute, die verwenden Verdrängungspreise. Es gibt sogenannte Raising Rivals Cost Strategien. Möglicherweise auch gewisse Foreclosure- oder Marktverschlussstrategien, da ist es immer gar nicht so klar, ob da direkt ein Vorteil überhaupt entsteht. Also bei Verdrängungspreisen ist es ganz offensichtlich, wenn ich die noch abstelle, bevor die Verdrängung stattgefunden hat, dann ist da gar kein Vorteil. Also von daher würde ich sagen, aber gut, das haben wir jetzt sozusagen das andere. Bin ich auch so der Meinung wie du, da werden wir wahrscheinlich nicht allzu viel sehen, obwohl indirekt würde ich sagen, hat ja die Monopolkommission gleich einen Vorschlag gemacht, was man dann tun könnte. Das war nicht so verkauft, ja, aber passend zum richtigen Zeitpunkt kam ja das Gutachten, in dem im Übrigen muss Karthago vernichtet werden, hätte ich fast gesagt. Also das Gleiche drin stand wie immer. Wir brauchen dort eine Entflechtung des Bahnkonzerns. Man kann da halt nicht permanent was Neues schreiben, weil sich da nicht viel tut.
Ja, eine alte Forderung, die durch die Altheit nicht schlecht geworden ist, sondern vielleicht heutzutage drängender denn je ist. Für die wir aber wahrscheinlich das neue Instrument in 32F nicht unbedingt bräuchten.
Nee, wenn die Politik die Kraft finden würde, dann nicht. Ich meine, interessanterweise hat ja jetzt die CDU ausnahmsweise mal den Vorschlag gemacht, dass man die Bahn entflechten könnte. Aber eigentlich ist es dasselbe Muster wie immer. Die Opposition schlägt die Entflechtung vor. Die Regierung sagt, das geht jetzt.
Ja, also wenn wir in der Regierung genauer hingucken, dann muss man ja wahrscheinlich sagen, es scheitert momentan an der SPD. Also die Grünen und die FDP haben das ja eigentlich auch schon lange als Forderung. Die SPD fürchtet, glaube ich, das ist aus meiner Wahrnehmung der Hintergrund, dass die Aufspaltung des Bahnkonzerns zu so vielen verschiedenen Gesellschaften führen könnte, dass möglicherweise auch die Arbeitnehmerrechte dort etwas herabgestuft werden. So nehme ich die Diskussion wahr.
Das teile ich, wobei selbst bei den Gewerkschaften das ja ein differenziertes Bild ist. Also die Lokführergewerkschaften etwa sind ja für die Entflechtung sehr stark und setzen sich immer wieder dafür ein. Die würden natürlich auch davon tendenziell profitieren, wenn mehr Verkehr auf der Schiene wäre und mehr Lokführer benötigt werden würden. Also von daher ist das eine Gemengelage auch bei den Gewerkschaften selbst. Aber auch jetzt hat der Verkehrsminister, bekanntlicher FDP-Mitglied, Herr Wissing, aber auch gesagt, ja, dass er die Entflechtung nicht benötigt. Naja gut, also wir werden die sicherlich nicht so schnell bekommen. Aber die Monopolkommission hat sich, ich muss nur sagen, in fast bewährter Tradition seit Martin Hellwig eigentlich schon dafür stark gemacht.
Also wir werden eben abwarten, ob die Entflechtung vor dem Deutschlandtakt eingeführt wird oder nicht. Ich glaube, der ist ja für 2070 oder so angekündigt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Der ist für 2070 angekündigt, aber meistens gibt es ja Verzögerungen im Betriebsablauf.
Und noch einen Lokführerstreik obendrauf, ja. Gut, gucken wir mal. Justus, es gab viele andere spannende Entwicklungen, aber eine, die dich persönlich interessiert haben dürfte und die du natürlich hier auch kommentieren solltest, ist, dass in deinem Fall im großen Zuckerkartell ein Urteil gesprochen wurde.
Das ist richtig. Also wenn man es genau nimmt, ist das ja nicht ein Fall, das sind ja viele Fälle. Das Landgericht Mannheim hat im sogenannten Zuckerkartell Schadensersatz zugesprochen in zwei Verfahren. Das Landgericht hat das ja so gemacht, dass sie nicht alle Verfahren parallel führen, sondern eine Reihe von Verfahren als Pilotverfahren tatsächlich sich rausgegriffen hat. Nach der allerletzten mündlichen Verhandlung haben dann einige von den Klägern doch noch ihre Klage zurückgezogen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da passiert ist. Ich kann natürlich irgendwie vermuten, ob es dann doch irgendwie noch zu einer außergerichtlichen Einigung oder so gekommen sein mag an der Stelle, aber nicht alle, insbesondere Nestle und die Molkerei Müller, haben nicht zurückgezogen und haben jetzt Schadensersatz zugesprochen bekommen. Nicht so hoch, wie sie sich erhofft hatten, aber höher als die Beklagten befürchtet hatten. Also die hatten erhofft, sei mal, dass kein Schaden zugesprochen wird. Okay. Jetzt ist ein Schaden von, manche sagen, nur 2% zuerkannt worden, aber ich denke, dass ich habe die Urteilsbegründung jetzt noch nicht lesen können, die ist auch noch nicht publiziert durch das Gericht, aber wenn ich das so richtig wahrgenommen habe, was die Richter schon geäußert haben in der Öffentlichkeit, dann sind sie da auch unserer Intuition gefolgt, haben gesagt, 2% hört sich für ein Kartell wenig an, ist auch im Durchschnitt aller Kartelle eher wenig, aber wir haben natürlich hier einen Markt vorliegen, der auch ohne eine Kartellabsprache nicht unbedingt durch sowas wie vollständigen Wettbewerb sicherlich gekennzeichnet gewesen wäre,
vielleicht
sondern durch irgendeine Form von imperfekten Wettbewerb.
Vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Du warst der Gerichtsgutachter. Wir hatten ja in einer Folge hier auch schon mal ausführlich drüber berichtet. Und wenn ich es richtig sehe, dann entspricht das Ergebnis ja dem, was du auch vorgeschlagen hast, oder? Also das ist ja jetzt Weisheit des Gerichts, stützt sich eben auf die Weisheit deines Gutachtens.
Also das wird schon einen gewissen Einfluss gehabt haben. In der Tat, sozusagen sind diese 2%.
So bescheiden kenne ich dich gar nicht. Also wie du hier rumdruckst, das ist ja fast putzig.
Naja, also wir sind ja eine Art Berater des Gerichtes. Und das Gericht bildet sich natürlich seine eigene Meinung letztendlich. Wobei die Gutachten natürlich eine informative Funktion haben sollen. Und in der Tat haben wir in der letzten Version gesagt, es gibt verschiedene Arten, wie man das genau ermittelt, sozusagen, ob wir einen Markup schätzen wollen oder einfach nur eine Spanne schätzen wollen. Wir haben gesagt, dass letztendlich haben wir dann drei Schätzungen präsentiert, haben gesagt, die kommen alle zu mehr oder weniger 2%. Das unterscheidet sich dann in Kommastellen noch, und die würden wir dem Gericht empfehlen zu nehmen. Und das Gericht hat offensichtlich jetzt 2% auch genommen. Ja, also das ist sozusagen entspricht unseren Ergebnissen.
Und der Hintergrund, dass der Schaden eben geringer ausfällt als sonst typischerweise, liegt eben daran, dass wir mit dieser Marktordnung für Zucker, die war das, glaube ich, ne, da sozusagen einen relativ starken.
Wir hatten lange, zumindest bis es zur Zuckermarktreform kam, sogenannten Quotenzucker im Wesentlichen. Das heißt also, man konnte nicht einfach so viel Zucker produzieren, wie man wollte, sondern sozusagen es gab die sogenannten Quotenrüben sozusagen, und allein dadurch schon gewisse Beschränkungen bei der Kapazitätsausweitung, auch bei den wettbewerblichen Vorstößen, die man unternehmen konnte überhaupt. Gleichwohl sozusagen war Deutschland eher ein Überschussland, also wäre schon noch Raum für Wettbewerb gewesen, aber es gibt ein ganz interessantes Papier der schwedischen Wettbewerbsbehörde schon von Anfang der 2000er, wo sie die europäischen Zuckermärkte als Ganzes studieren und sagen, das sind Märkte, die anfällig für kollusives Verhalten sind, so sagen sie. Und was wir ja gemacht haben, da ist, dass wir gesagt haben, wir nehmen Frankreich als Vergleichsmarkt aus verschiedenen Gründen. Der ist doch relativ ähnlich noch. Es gibt natürlich keinen Markt, der 100% identisch ist. Ja, aber es gibt da auch drei Zuckerhersteller. Die haben andere strukturelle Ähnlichkeiten, wie etwa, dass es ein Überschussland ist und so weiter. Und man weiß natürlich nie so ganz genau, ob in Frankreich, wie die genau den Wettbewerb veranstaltet haben. Also es gab zumindest nie einen offiziellen Kartellbefund in Frankreich. Und da kann man sagen, naja, vielleicht ist das in Frankreich wirklich kollusives Verhalten im Sinne von, dass die das irgendwie verstanden haben, dass man sich ja gegenseitig nicht so wehtun muss im Markt. Aber dann ist das vielleicht auch ganz realistisch, dass man gesagt hätte, vielleicht wäre das ohne Absprache dann eben genau das in Deutschland auch passiert. Dass man sich auch ohne Absprache nicht so wehgetan hätte. Ja, und von daher sind die durchaus erklärbar, ja, auch wenn das sozusagen sicherlich nicht dem Durchschnitt der Kartellschäden entspricht, wenn man sich etwa die Connor-Zahlen, weltberühmten, anguckt.
Und in absoluten Zahlen ist es aber dann immer noch so viel, dass das sich für die Kläger jetzt gerechnet hat, oder nicht? Also wie schätzt du das ein?
Ich habe jetzt die ganz genauen Zahlen nicht mehr im Kopf. Bei Nestle waren es, glaube ich, 8,9 Millionen oder sowas. Also damit wird man, gehe ich mal von aus, hoffe ich mal, die Honorare der Anwälte bezahlen können.
Und der Wettbewerbsökonomen, die für die tätig waren, ja.
Nicht der Wettbewerbsökonomen würde ich aber fast vermuten.
Ja.
Also es waren schon noch erhebliche Summen, die da im Raum standen.
Ich war jetzt kürzlich bei der Ascula-Konferenz, das ist dieser Zusammenschluss der Kartellrechtsprofessoren.
Herzlichen Glückwunsch, bist du nicht gewählt worden zum Vorsitzenden?
Ich bin dort auch tatsächlich zum Vorsitzenden gewählt worden, ja. Und da habe ich einen Vortrag gehört von dem Paco Marcos, das ist ein bekannter spanischer Kartellrechtler, der nochmal erzählt hat, wie in Spanien im LKW-Kartell die Urteile nur so am Fließband gefällt werden. Ja, ich glaube, der nannte die Zahl von über 5000 Entscheidungen, die inzwischen vorliegen und in einem Großteil eben auch tatsächlich Schadensersatzsummen zugesprochen worden sind. Da sind jetzt irgendwie zahlreiche Fälle auch in Berufungsinstanzen und so weiter. Aber also das hat mich echt nochmal stutzig gemacht, wie das in Spanien abläuft und wie wir darum ringen, überhaupt mal Fälle zu entscheiden im Laufe von Jahren.
Ja, die machen das deutlich hemmeliger. Da kann man sagen, da leidet die Präzision vielleicht runter, den Schaden ganz genau zu ermitteln, aber man kommt immerhin vorwärts, könnte man sagen. Und es ist immerhin ein effektives Mittel. Denn das stand ja bei uns letztlich schon zur Debatte, ob das überhaupt effektiv ist, wenn es auch so lange dauert, bis man überhaupt zum Schaden kommt. Wobei, wenn du bei LKWs bist, da haben wir jetzt ja auch ein erstes Urteil vom Kammergericht Berlin.
Landgericht, glaube ich, ja.
Landgericht war es. Entschuldigung.
Ja, 60%.
wurden zugesprochen.
Ich glaube, das ist auch die Summe, die es so typischerweise in Spanien gibt. Irgendwas so um die 5, 6, 7% oder so. Also da scheint sich schon so ein Wert irgendwie herauszubilden, der irgendwie deutlich unter den 10% liegt, die wir sonst immer so ins Spiel bringen, aber eben auch über den 2% aus dem Zuckerkartell.
Ja, da bin ich gespannt. Da ist auch in anderen, da laufen ja auch in München noch größere Verfahren. Da ist jetzt auch Bewegung drin. Also das wird sicherlich was sein, was wir im Laufe des Jahres oder spätestens im nächsten Jahr auch nochmal ausführlicher besprechen können.
Und das Kartellamt hat ja bei seiner Jahrespressekonferenz jetzt gerade gesagt, sie sind also weiterhin in der Kartellverfolgung recht aktiv gewesen, obwohl ja angeblich wegen der Schadensersatzforderungen die Kronzeugenanträge zurückgehen. Aber es gab durchaus, so habe ich das jetzt verstanden, doch eine ganze Reihe von Fällen, in denen das Kartellamt wieder aktiv werden konnte, durchsuchen konnte. Also die Fälle werden uns nicht ausgehen, auch im privaten Schadensersatz.
Ja, das ist natürlich eine gewisse Paradoxie. Ne? Ich glaube, da hat sich Herr Mund auch ein bisschen schwer getan, in der Pressekonferenz, warum denn einerseits sozusagen wir sie doch Durchsuchungen auf Rekordniveau haben und andererseits es gar keine Schadensersatz, keine Grundzeugenanträge mehr gäbe. Das gut, man könnte jetzt etwas frech sagen, dann müssen sie jetzt wohl wieder selbst arbeiten beim Kartellamt. Ja, bekommen nicht mehr die ganze Evidenz auf dem Silbertablett serviert. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass der Rückgang der Kronzeugenanträge vielleicht auch andere Gründe haben könnte, als nur die Angst vor dem Schadensersatz. Letztendlich frage ich mich immer, ob es da nicht ein Corona-Loch in gewisser Weise auch gibt. Es haben ja auch viele Branchentreffen, Messen etc. 2 Jahre lang eigentlich nicht stattgefunden. Und das ist ja so ein bisschen meine Hobbyforschung sozusagen, dieses genaue Versuchen zu verstehen, wie so Kartelle funktionieren. Da sieht man, dass persönliche Kontakte gerade so bei Branchentreffen, Messen und so doch eine erhebliche Rolle spielen.
Die persönlichen Kontakte von Männern, ne? Das habe ich aus deinen Forschungen gelernt. Es müssen, also die genau. Frauen stören beim Kartellieren einfach.
Ja, Diversity ist schlecht für Kartelle, gut für die Verbraucherinnen und Verbraucher dann.
Ja.
Das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum eben in der Zeit vielleicht auch weniger Kartellaktivität stattgefunden hat. Weil ich würde auch denken, wenn ich ein Kartell gründen würde, würde ich es nicht unbedingt über Teams, WebEx oder Zoom machen. Ja, das wäre mir dann doch eine Nummer zu heikel.
Wir wollen die Erklärung, dass es möglicherweise auch daran liegen könnte, dass diese Compliance-Schulungen so wahnsinnig gut sind, die wollen wir nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Vielleicht hat man auch irgendwann mal die Lektion gelernt, dass es hilfreich ist, keine Kartelle zu machen.
Ja, da ist ja, muss man sagen, ehrlicherweise doch ein bisschen was passiert. Ja, dass da auch die Awareness nach oben gegangen ist. Und von daher würde ich sagen, das hat sicherlich viele Gründe, das jetzt allein auf den Angst vor Schadensersatz zurückzuführen. Das wäre mir ein bisschen zu simpel. Ja, das würde ich einem Studenten hier nicht durchgehen lassen.
Als du eben sagtest, das Kartellamt muss vielleicht wieder arbeiten, das hat mich an eine Meldung erinnert, die ich heute in der FAZ gelesen habe. Und zwar ist der Airport Club Frankfurt insolvent und hat Insolvenz angemeldet. Und Justus, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber
ich hatte mich schon gefragt, also ich bin da bisher nicht Mitglied und jetzt ist die Chance wohl für immer verwirrend, wenn ich das richtig sehe.
Das deutsche Sanierungsrecht lässt ja viele Möglichkeiten, sowas auch wieder, solche Sachen dann auch wieder erstehen zu lassen. Also das letzte Wort ist sicherlich noch nicht gesprochen, aber wenn er untergehen sollte, wird das die Arbeit des Kartellamts erheblich erschweren, weil unter Kartellbeamten, daran erinnere ich mich noch aus der Zeit, als ich selbst im Kartellamt tätig war, damals gab es ja noch nicht so viel Digitales, da hat man noch viel mehr Papier gesucht. Und da war immer ein wichtiger Indikator, ob auf dem Papier irgendwo steht Airport Club Frankfurt, dann wusste man schon, das könnte die Smoking Gun sein, denn da treffen sich die Kartellbrüder gerne im Airport Club Frankfurt und schmieren irgendwie ihre erhöhten Preise auf das Papier und setzen sich dann wieder in den Flieger und jetten zurück, woher sie gekommen waren. Also das hat dem Kartellamt schon sehr die Arbeit erleichtert, dass man immer nur Ausschau halten musste nach, findet bitte den Notizblock vom Airport Club Frankfurt in den Unterlagen.
Ah, das ist ja wirklich sehr, sehr witzig. Nee, das wusste ich überhaupt nicht. Ich hätte im Airport Club Frankfurt immer gedacht, dass es da, wo Sven Faith früher aufgelegt hat.
Das ist, glaube ich, unten im Keller gewesen, das Dorian Gray.
Siehst du, da bringe ich wieder alles durcheinander.
Ja. apropos Sven Faith, lass uns mal über wichtige Personalien reden. Sven Feit, gibt es den eigentlich noch? Weiß ich nicht. Aber hat auch vielleicht keine ganz große kartellrechtliche Bedeutung, anders als die Person des Chief Economist. Und da gibt es ja eine echte Revolution. Du bist für die Ökonomen zuständig, Justus. Also bitte klär uns auf.
Ja, es gibt eine Revolution. Fiona Scott Morton, ich würde sagen, nicht nur jeder Ökonom, sondern vermutlich auch die allermeisten Juristen, die sich irgendwie in jüngerer Vergangenheit mit Kartellrecht und Wettbewerbsökonomie beschäftigt haben, werden Fiona Scott Morton schon auf der einen oder anderen Konferenz mal gesehen haben. Eine sehr, sehr prominente amerikanische Kollegin, seit Jahrzehnten im Bereich Wettbewerbsökonomie zu Hause. Ansonsten an der Yale University zu Hause, ist auch da vielleicht bekannt, einigen zumindest durch diese Yale-Projekte im Bereich digitaler Ökonomie, wo sie ja eine ganze Reihe von Ökonominnen und Ökonomen versammelt haben, auch Juristen und Juristinnen. Genau, Ruprecht, du bist, glaube ich, auch dabei. Hier mein Kollege Paul Heitus aus Düsseldorf ist auch dabei, die sich immer wieder schlaue Gedanken machen zum Thema Kartellrecht, Wettbewerb in der digitalen Ökonomie. Naja, sie soll jetzt ab 1.9. Chefökonomin werden. Das ist insofern eine Revolution, wenn ich es richtig überblicke, ist sie die erste Frau dieser Position. Sie ist auch die erste Nicht-Europäerin, wenn ich das sehe, auf dieser Position. Aber in den ökonomischen Fachkreisen, würde ich sagen, ist sie über absolut jeden Zweifel erhaben. Also das ist, die ist seit Jahrzehnten beforscht sie alle möglichen Gebiete der Wettbewerbsökonomie. Sie hat in der Vergangenheit auch viel geschrieben, schon über Wettbewerbsprobleme in der pharmazeutischen Industrie, hat auch Teile Ausflüge gehabt zu Frage strategische Nutzung von Patenten. Ihr meist zitiertes Paper, das habe ich mal mir kurz vorher angeguckt, das ist ja für Ökonomen immer so unsere Währung, die häufig wird das zitiert, was man so geschrieben hat, ist eigentlich ein ganz technisches Paper, schon von fast 25 Jahre alt ist, was sie mit Hausmann, also einem der bekanntesten Ökonometriker des Jahrhunderts, würde ich sagen, zusammengeschrieben hat. Da war sie auch so selber noch 25 Jahre jünger als heute. Das ist was für wirklich Spezialisten im Bereich Ökonometrie. Aber ihr dann zweitmeist zitiertes Paper ist auch schon relativ alt, über 20 Jahre alt tatsächlich. Und das war vielleicht schon damals der richtige Riecher aufs richtige Pferd zu setzen. Das hat den relativ kurzen Titel Internet Car Retailing. Und sie hat sich damals schon mit den Auswirkungen des Internethandels angefangen, empirisch zu beschäftigen. Damals noch im Autohandel, ich glaube, es war Kalifornien, wer sie da genau geguckt haben. Und damals auch noch sehr viel positiver, haben dann eben rausgefunden, um wie viel Prozent der Onlinehandel letztendlich zu sinkenden Autopreisen auch beigetragen hat. Das ist sozusagen das Papier, haben zweitmeisten CDs, aber sie hat auch viele, viele andere Sachen wirklich. Sie hat sich mit Krankenhausmärkten beschäftigt, pharmazeutischen Produkten rauf und runter, muss man sagen. Was mir gut gefällt, ist ein Papier, was meiner Forschung sehr nahe kommt. Das ist ein Papier, das heißt Social Status, Entry and Predations, The Case of British Shipping Cartels 1879 bis 1929, also ein uraltes Kartell.
Ja.
Und hat sich da angeguckt, den Status sozusagen, also die soziale Stellung der Kartellanten. Ja, und hat dann festgestellt, dass sozusagen Leute, die eine höhere soziale Stellung hatten, eher zu Kartellen geneigt haben. Also heute würde man sagen, dann trifft man sich vielleicht, der Airport Club Frankfurt, da muss man dann erstmal Mitglied werden. Oder ich weiß nicht genau, wie das funktioniert hat. Also das hat sich sozusagen ein bisschen manche Ökonomie ein randseitiges Thema ist, so diese Kombination von Soziologie und Ökonomie auch schon. Also sie ist unheimlich breit aufgestellt. Ich würde sagen, das ist eine hervorragende Wahl.
Super, also schön, wenn du das sagst. Ja. Ich kenne sie auch recht gut und nehme sie auch immer als echt erfrischend wahr. Also jemand, die auch mit einer großen Unbekümmertheit mal was in den Raum stellt und dann diskutieren kann und so. Also das macht schon auch Spaß. Insofern finde ich das auch ganz gut. Sie ist natürlich, du hast eben gesagt, sie war da weniger kritisch gegenüber dem Auto Handel im Internet. Sie ja, ist
2001.
Jetzt, Ja, klar. Sie ist jetzt natürlich schon auch durchaus als Big Tech-Kritikerin aufgefallen, obwohl sie auch für Apple und Amazon in der Vergangenheit gearbeitet hat als Consultant. Also können wir mal gespannt sein, wie sie da die Sache fortsetzt. Pierre Régibaud ist ja jetzt der aktuelle Wettbewerbsökonom, der Chief Economist der Kommission. Das wechselt ja alle, ich weiß gar nicht, wie in welchem Rhythmus, aber relativ häufig durch. Und das sollen ja eben auch immer wieder Leute sein, die unabhängig von außen kommen und nicht in der Kommission sozusagen groß geworden sind, um da genau diesen frischen Input reinzubringen. Also schauen wir mal, was da passiert. Interessanterweise wird ja ihre Chefin möglicherweise gar nicht mehr allzu lange oder vielleicht ist diejenige, die sie jetzt auch intronisiert hat, dann schon wieder weg, wenn Fiona Scott Morton anfängt. Vielleicht, lieber Justus, ist dies schon die letzte Folge, die wir noch in der Ära Vestager aufzeichnen.
Ja, das könnte sein. Frau Vestager soll möglicherweise Chefin der Europäischen Investitionsbank werden. Ist noch nicht ganz klar, könnte aber so sein.
Ja, sie will wohl, wenn sie nominiert wird für diese Position, will sie wohl ihr Mandat als Kommissarin niederlegen. Und das wäre dann wohl Mitte August der Fall. Und dann dürfen wir uns auf eine neue Wettbewerbskommissarin einstellen, die dann sozusagen das noch verwaltet, bis die Kommission im nächsten Jahr ohnehin neu zusammengesetzt wird. Ja, also nächstes Jahr sind ja Europawahlen und dann wird danach eine neue Kommission zusammengesetzt und dann gibt es sozusagen jetzt noch so ein, möglicherweise noch ein Interregnum von einem Dreivierteljahr oder so. Aber die prägende Ära von Frau Vestager, über die wir sicherlich mal eine eigene Folge machen müssen, melde ich hier schon mal als Wunsch an. Die könnte schon bald zu Ende gehen.
Ja, vielleicht können wir sie ja sogar selber gewinnen.
Oh, wenn
sie
dann oder, das, oder das.
Sondern was zu tun hat, aber vielleicht kann man dann aus sozusagen Hindsight, also aus Retrospektive, doch noch ein bisschen anders bauen. Da müssen wir mal gucken, ob es das gelingen könnte. Wie ist denn das, Ruprecht? Ist ja naheliegend, dass dann irgendein Däne oder eine Dänin das wahrscheinlich für ein Dreivierteljahr ausfüllen wird? Oder werden die rotieren in irgendeiner Weise in der Kommission?
Also alles, was ich jetzt sage, ist nur das, was ich aus irgendwelchen Brüsseler Newslettern so spekulativ herauslese. Und da gibt es zum einen das Gerücht, dass in Zukunft Thierry Breton, der Franzose, gerne dieses mächtige Ressort hätte. Der jetzt
endlich mehr Industriepolitik.
Genau, der jetzt gerade schon in der Kommission ja ein mächtiger Mann ist, aber sich gerne dieses Wettbewerbskommissariat unter den Nagel reißen würde. Aber es werden offenbar auch sehr gute Chancen im österreichischen Kommissar Johannes Hahn eingeräumt, das zumindest jetzt für diese Zwischenzeit zu machen, möglicherweise in Kombination mit seinem bisherigen Portfolio oder sozusagen, dass er dahin wechselt. Aber ich glaube, das ist echt ziemlich spekulativ. Klar ist wohl nur, und das ist der Grund für den Wechsel von Frau Vestager, dass die dänische Regierung, der ihre Partei jetzt nicht mehr angehört, sie im nächsten Jahr nicht mehr als EU-Kommissarin nominieren wird, sodass es also klar ist, dass sie sich jetzt auch nach was anderem umschaut. Man hat ja auch schon gedacht, sie wird vielleicht NATO-Generalsekretärin oder sowas. Ja, aber jetzt hat sie wohl ihre Augen auf die Europäische Investitionsbank gerichtet.
Da bin ich mir gar nicht, das muss ich hier rumdilentieren. Ist der Stoltenberg, ist das ein Däne eigentlich?
Der ist, glaube ich, das gucken wir nochmal nach, bevor wir jetzt.
Okay.
Däne ist, glaube ich, nicht. Ich dachte, der sei Norweger, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen.
Das war in Norwegen, Norwegen. Ich habe es jetzt live von der Farbe nochmal nachgeguckt. Er ist Norweger.
Okay, ja. Also, das ist vielleicht der letzte Satz oder einer der letzten Sätze für heute. Wir müssen noch ganz kurz feiern. Also ich persönlich, weil ich so ein Fan dieses Falls bin, muss noch kurz feiern, dass der EuGH in Sachen Facebook Meta gegen Bundeskartellamt seine Meinung geäußert hat. Da hat es ja diese Vorlage des OLG Düsseldorf gegeben und aus meiner Sicht ist diese Entscheidung ein echter Punktsieg für das Bundeskartellamt, mit dem man vielleicht vorher nicht ganz so deutlich gerechnet hatte.
Ja, das habe ich auch schon der Presse entnommen, dass du gesagt hast, es wäre ein Punktsieg für das Bundeskartellamt. Da hatte ich mich dann gleich gefragt, warum war das kein K.O.? deiner Meinung nach, sondern nur ein Punkt. Heißt das, auch die andere Seite hat was bekommen?
Ich muss jetzt gestehen, dass ich im Boxsport, da kommt ja, glaube ich, dieses mit dem Punktsieg her, gar nicht so firm bin, dass ich jetzt genau sagen könnte, was ein Punktsieg im Boxen eigentlich bedeutet. Ich würde
also völlig unqualifiziert
völlig
geäußert.
Unqualifiziert ein Sprachbild bemüht. Was ich sagen wollte war, der Kampf ist noch nicht vorbei. Jetzt geht es ja erstmal noch in weitere Runden. Also die Entscheidung des EuGH ist ja, der EuGH beantwortet ja eine Frage, die das OLG Düsseldorf ihm gestellt hat, damit das OLG Düsseldorf den Fall entscheiden kann. Und
ja,
das heißt,
genau.
Jetzt muss erstmal diese EuGH-Entscheidung vom OLG Düsseldorf wieder rezipiert, umgesetzt und so weiter in den Fall gegossen werden. Und dabei gibt es durchaus Spielräume. Ja, also es ist jetzt nicht so, als in diesem Fall, finde ich, ist es jetzt schon sehr eindeutig, was Düsseldorf zu entscheiden hat, aber es ist jetzt auch nicht so, als hätte der EuGH den Fall entschieden. Oh, ja.
Dann klär doch mich und vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer nochmal auf, was ist denn da jetzt genau vom EuGH gesagt worden? Welche Frage hatte denn das OLG Düsseldorf eigentlich, die jetzt so klar beantwortet wurde?
Also die hatten mehrere Fragen und zwei, drei Fragen sind für uns, glaube ich, von besonderer Relevanz. Also es ging ja um das Verhältnis von Datenschutz und Kartellrecht. Also Düsseldorf hatte ja vorgelegt, sozusagen mit der Brille, ist das eigentlich mit dem Datenschutzrecht konform, was das Bundeskartellamt hier macht? Und da ist die erste ganz wichtige Aussage des EuGH gewesen, natürlich darf das Bundeskartellamt datenschutzrechtliche Fragen prüfen und in seine Würdigung einbeziehen, weil Daten heute so ein wichtiger Faktor im Wettbewerb sind und damit dann auch die Regulierungsfragen drumherum, dass nur so eine Behörde gelähmt wäre, wenn sie das nicht dürfte. Sie müssen sich dabei in gewisser Weise abstimmen mit den Datenschutzbehörden, also müssen irgendwie gucken, was die machen. Und da sagt der EuGH in ganz großer Klarheit, was er überhaupt nicht hätte tun müssen, dass das, was das Bundeskartellamt getan hat, nämlich mit dem hamburgischen Datenschutzbeauftragten zu sprechen und mit der irischen Datenschutzbehörde Kontakt aufzunehmen, dass das in diesem Fall wohl genügt hat, um so eine gewisse Kohärenz herzustellen. Die haben dem Kartellamt da freie Hand gelassen sozusagen, zum Teil durch Nichtäußerung. Und da sagt der EuGH, also datenschutzrechtlich ist das völlig okay, wenn das Kartellamt jetzt datenschutzrechtliche Fragen zur Grundlage seiner Äußerungen macht. Das ist der eine große Punkt.
Ja, und was ist der zweite große Punkt? Geht es dann darum, auch um die, wie das zu würdigen ist, so ein datenschutzrechtlicher Verstoß, der dann möglicherweise ermittelt wird?
Ja, also der Rest der Entscheidung geht dann gar nicht so sehr ums Kartellrecht. Und das ist jetzt auch wieder ganz witzig, weil ja sich in der Zwischenzeit durch diese Verfahren, die in Deutschland gelaufen waren, wir erinnern uns, der BGH hatte den Fall ja auch schon angeschaut in einem Eilverfahren, da hatte sich ja schon die Begründung so ein bisschen verschoben. Also das Datenschutzrecht war jetzt ja gar nicht mehr so prominent wie in der ursprünglichen Kartellamtsentscheidung. Aber da hat das Kartellamt und da haben jetzt auch vor allem die Datenschutzrechtler nochmal erheblichen Aufwind gekriegt, weil der EuGH in aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr eindeutiger Weise alle Rechtfertigungen, die Facebook vorgebracht hat oder Meta vorgebracht hat, um irgendwie Daten zu verarbeiten in bestimmter Weise oder zusammenzuführen, vom Tisch gewischt hat. Ja, und sehr eindeutig gesagt hat, da liegen überall Datenschutzrechtsverstöße vor gegen die DSGVO, was so in dieser Eindeutigkeit vorher jedenfalls auch nicht absehbar war. Das heißt, das ist jetzt vielleicht für uns als Kartellrechtler gar nicht so ein Riesenpunkt. Das wird man auch sehen, was das jetzt für diese Kartellamtsentscheidung überhaupt noch bedeutet. Aber für Meta ist das ein echt schwerer Schlag. Und zwar nicht nur für Meta, da wird auch schon so vorweggenommen, was in DMA so an Verpflichtungen kommt. Ich glaube, dass sich die großen Internetunternehmen nach dieser EuGH-Rechtsprechung echt schwer tun werden, noch in gleicher Weise Daten zu sammeln, wie sie das bislang tun.
Ah, interessant. Also echt ein wichtiges Urteil.
Ja, und eins auch, dass jetzt für die Spezialisten wieder, dass der EuGH in der großen Kammer, in der großen Besetzung sozusagen entschieden hat unter Vorsitz des Präsidenten Kuhn Lennartz. Da waren 15 Richterinnen und Richter beteiligt. Das ist jetzt auch schon mal sozusagen eine Ansage, wenn man das mit so einer breiten Phalanx von Richterinnen und Richtern trifft. Da hat man also wirklich ein Grundsatzurteil getroffen, das den Datenschutz erheblich stärken dürfte. Und das, und insofern jetzt auch nochmal Punktsieg, wo jetzt auch das Kartellamt sicherlich nochmal viel deutlicher werden kann gegenüber Meta, was die Umsetzung dieser Entscheidung angeht, denn die steht ja noch aus.
Ja, gut, das ist, dann werden wir das mit Spannung beobachten. Muss ich sagen, das erinnert mich daran, dass ich auch mit Spannung auf die zweiten Schritte in den 19a-Verfahren blicke.
Stimmt,
also von daher, da haben wir sicherlich noch genug zu diskutieren in naher Zukunft.
Es bleibt einiges. Also der DMA ist ja jetzt auch, greift ja auch immer weiter um sich, der Digital Markets Act. Wir haben ja die 7 Unternehmen jetzt erfahren, die sich als Gatekeeper bei der Kommission freiwillig gemeldet haben. Also die GAFA-Unternehmen, also Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft und dann noch zusätzlich Samsung, den keiner irgendwie so richtig vorher auf der Rechnung hatte, und ByteDance, also die TikTok-Betreiber, das sind die 7 ersten Kandidaten für die Regulierung nach dem Digital Markets Act. Da geht es jetzt also auch weiter. Wohingegen wir ja bei 19a auch das Verfahren hatten beim Bundesgerichtshof, wo Amazon seine Einstufung angefochten hat als 19a-Unternehmen. Und was sie jetzt übrigens gerade auch beim Digital Services Act gemacht haben, wo sie auch sagen, wir sind keine Very Large Online Plattform. Also auch da ist echt auch noch ein bisschen Bewegung drin. Auch das wird uns sicher noch beschäftigen.
Ja, gibt es sonst noch irgendwas? Ruprecht, es gab noch so viel, ehrlich gesagt, was noch alles so passiert ist. Wir können vielleicht irgendwann, wenn die Bundesliga losgeht, auch wieder über Fußball reden.
Oh ja, 50 plus 1, Spielervermittler und so weiter, genau.
Genau, ich habe so ein bisschen am Rande wahrgenommen, die CMA hat auch Leicester City abgemahnt in UK. Da geht es aber um den Vertrieb von Trikots und so weiter.
Ah, okay. Aber kartellrechtlich, oder? Also
kartellrechtlich, ja, okay. Genau. Okay. Das machen wir mal, wenn die Bundesliga oder der Fußball wieder losgeht, dass wir darüber reden, falls da nicht schon wieder tausend andere Dinge passiert.
Also für uns ist natürlich noch der Aufreger der Woche, dazu müsste man eigentlich auch nochmal eine Sonderfolge machen, dass die Twitter-Konkurrenz nicht nach Europa kommt. Ja, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Du bist ja.
Ich habe nicht so richtig verfolgt, muss ich zugeben. Aber
machst du dann, Justus? Also ich weiß, dass du ja auf Twitter deine Aktivitäten so ein bisschen zurückgefahren hast, habe ich den Eindruck.
Ja, ich habe die ein bisschen zurückgefahren. Mir wurde das da zu viel Krawall und Randale, sag ich mal so.
Mit den Schlachtschweinen von Grimm, da hat es immer Ärger gegeben, oder?
Nee, das entwickelt sich gut. Also heute wird wir immer Rekordniveau bei den Schweinepreisen. Ja, aber wir haben auch allerdings so wenig Schweinehaltung in Deutschland wie noch nie.
Die liebe Hörerinnen und Hörer sich gerade fragen, in welchen Landwirtschaftspodcast sie eingeschaltet haben, das sind so Insider, dazu müssten sie jetzt auf Twitter sein, aber das zu erklären würde, glaube ich, zu lange dauern.
Ja, nee, also ich habe mich da so ein bisschen, aber ich habe mich nicht zurückgezogen, obwohl sozusagen, dass immer mehr Regulierung da von Elon Musk eingeführt wird mit allen möglichen Dingen, die irgendwie nerven. Aber da ich das ohnehin nicht so richtig so ganz aktiv wie in der Vergangenheit betreibe, aber es soll ja Konkurrenz geben, naja, zumindest im Rest der Welt, kann man sagen, nicht in Europa, durch Facebook.
Ja.
Richtig?
Ja, die haben ja ein neues Angebot gemacht, das heißt Threads. Und das ist quasi Twitter für Arme, habe ich mal gehört. Ich habe es selber noch nicht ausprobieren können, weil es ja in der EU nicht läuft. Und das wird in der EU nicht ausgerollt aus datenschutzrechtlichen und regulierungsrechtlichen Bedenken, die Facebook offenbar hat. Also das EuGH-Urteil kam da wahrscheinlich gerade zur richtigen Zeit. Denn was die vorhaben ist, die notwendige Masse an Nutzern, die du ja erstmal brauchst, um so ein Netzwerk überhaupt ans Laufen zu kriegen, frag mal Mastodon sozusagen, wie das geht, ja, die herzustellen, indem sie einfach ihre Instagram-Nutzer quasi da in dieses System importieren. Und das ist mit dem deutschen Kartellrecht, wie wir wissen, mit dem DMA und mit der DSGVO in der Auslegung des EuGH wahrscheinlich nicht so ohne weiteres vereinbar. Zumindest nicht, wenn ich da nicht ganz, ganz klippklare Zustimmung habe. Und deshalb hat sich Meta, das ist jetzt eher Interpretation, Meta selbst hat sich nicht so dezidiert dazu geäußert, aber hat Meta erstmal davon abgesehen, das in der EU zu verbreiten. Was bedeutet, Twitter kriegt hier wegen regulatorischer Vorgaben keinen Wettbewerb.
Da sollen wir jetzt froh darüber sein. Gott sei Dank haben wir das verhindern können, ja, dass die Big Five oder Big Four sozusagen noch weiter sich ausdehnen. Und die Konsumenten haben ja ohnehin schon die Auswahl zwischen Twitter und Mastodon. Was brauchen die noch einen dritten Dienst? Oder sollte man sagen, naja gut, jeder Wettbewerb ist irgendwie ganz hilfreich. Das wird natürlich der Ökonom sagen, ja, tendenziell. Da ist jetzt vielleicht ein Kollateralschaden entstanden. Ich weiß nicht, wie ist es?
Ich würde jetzt sagen, weil wir auf das Ende dieser Folge zusteuern, ich glaube, so macht man das bei Threads, Twitter, Instagram und TikTok, zu sagen, was ist eure Meinung dazu? Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, also das wäre, glaube ich, das wäre jetzt, glaube ich, die richtige Meinung dazu oder die richtige Haltung, damit umzugehen. Wir müssen ja unser Publikum, lieber Justus, immer anheizen, involviert zu sein. Und wir freuen uns ja auch tatsächlich darüber, wenn Leute uns empfehlen, Sterne geben, uns schreiben, Anregungen geben, Kritik äußern. Ohnehin ist dieses Publikum, das Publikum dieses Podcasts einfach das Beste, oder?
Ja, das ist definitiv so. Also das ist ein sachkundiges, wertschätzendes und sehr freundliches Publikum.
So möge es bleiben, auch wenn wir jetzt in eine Sommerpause gehen, von der wir selber noch nicht wissen, wie lange sie ist. Vielleicht dauert sie 2 Wochen, vielleicht auch 2 Monate, aber...
Nee, 2 Monate wird sie nicht dauern. Also, okay. Ich glaube, wir werden im August zurückkommen, würde ich sagen. Und auf jeden Fall, also sollten wir.
Das erfahren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt genauso überraschend wie ich. Aber
in 80 Tagen um die Welt reisen oder irgend sowas. dann würde es natürlich ein bisschen länger dauern. Aber wenn du nicht wie der normale Hochschullehrer bis Vorlesungsbeginn komplett im Urlaub bleibst, dann kommen wir. Das ist im Oktober, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann können wir zwischendurch doch eine Folge aufnehmen.
Gucken wir mal. Justus, bis dahin wünsche ich dir einen schönen Urlaub und einen schönen Sommer und viel Forschung in der vorlesungsfreien Zeit. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute.
Ja, wünsche ich Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, dir auch, lieber Ruprecht. Und dann bis demnächst.
Adios, ciao.
Tschüss.